Ein komplexer Fall, ein Labyrinth aus Steuergesetzen, alle Rätsel noch, doch du siehst die Lösung ganz klar vor dir. Genau das macht einen echten Steuerprofi aus. Aber was, wenn du noch mehr bewegen könntest? Internationale Mandate, vielfältige Branchen, innovative Tools. Bei Deloitte gestaltest du die Zukunft der Steuerwelt. Strategisch, digital, kompetent. Bist du bereit für deinen nächsten Karriereschritt? Dann nimm das Steuer in die Hand. Mehr Infos in den Shownotes.
Hallo und willkommen an der Steuerbar. Ja, mein Name ist Frank Hüsken und heute wird es hier bei uns im Studio sehr spannend. Unter anderem natürlich, weil Franzi dabei ist. Hallo Franzi, du bist aus München zugeschaltet.
Ja.
Genau. Und wir nehmen das erste Mal auch mit Videokameras hier bei uns im Studio auf. Das heißt, ihr könnt uns, wenn ihr wollt, ein bisschen zuschauen bei YouTube. Ja, und wir sind natürlich auch heute nicht alleine hier. Und wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. Wir sprechen nämlich über ein Thema, das auf den ersten Blick so ein bisschen trocken daherkommt. Da geht es nämlich um Nießbrauch. Nießbrauch hat viel Gestaltungsspielraum. Da erzählt euch gleich Franzi noch ein bisschen was zu. Und wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast hier bei uns im Studio, Matthias Borgmeier. Matthias ist Steuerberater, Diplomfinanzwirt und Master of Laws und er ist als Referent unter anderem für die NWB Akademie unterwegs. Wer sich also immer schon mal gefragt hat, wie sich Nießbrauch optimal in die Nachfolgeplanung einbauen lässt, ja, heute bekommt ihr fundierte Einblicke aus erster Hand. Schön, dass du da bist, Matthias. Hi.
Vielen Dank, dass ich da sein darf und für die Einladung.
Ja, Franzi, dann beamen uns doch mal ins Thema.
Ja, genau, Nießbrauch haben wir jetzt schon gehört. Ein Haus schenken, aber trotzdem drin wohnen bleiben oder auch weiter die Miete einnehmen, obwohl man das Eigentum eigentlich längst abgegeben hat. Man könnte sagen, willkommen in der Welt des Nießbrauchs. In der Folge geht es um das spannende Konzept und wir erklären zum Beispiel, was Nießbrauch ist, wo die Vorteile liegen und worauf man unbedingt achten sollte. Und auch von meiner Seite hallo an Matthias, schön, dass du da bist. Du warst ja schon mal bei uns, sehr cool. Wir freuen uns immer, wenn jemand zum zweiten Mal kommt. Und wir beginnen heute mal ein bisschen anders. Und zwar haben wir uns überlegt, mit einer Schnellraterunde anzufangen. Die ist so überschrieben Mythos oder Fakt. Da kannst du gerne mal zu den gleich folgenden 5 Aussagen uns erklären, ob das ein Mythos ist oder eben doch Fakt. Ich fange mal mit der ersten Aussage an, nämlich Nießbrauch lohnt sich nur bei vermieteten Immobilien.
Wäre mit der Aussage falsch, weil der Nießbrauch an der Immobilie ist, glaube ich, eher der bekannteste Nießbrauch, den es gibt. Aber Nießbrauchsbestellung ist auch an Unternehmensanteilen möglich, aber auch an einem Depotvermögen zum Beispiel. Mhm.
Frank, möchtest du mit der zweiten vielleicht weitermachen?
Ja, vielen Dank für den Hinweis, Franzi. Sehr gerne. Nießbrauch kann ich jederzeit widerrufen.
Jein, also grundsätzlich kann man natürlich, wenn man sich den Nießbrauch zurückbehalten hat, klassischerweise in Form eines Vorbehaltsnießbrauches, kann man als Schenker natürlich jederzeit sagen, ich verzichte auf meinen Nießbrauch, sodass der Vermögensgegenstand, bei dem, den ich ihn übertragen habe, schlussendlich unbelastet zurückverbleibt. Das ist jederzeit möglich. Heißt dann aber natürlich, es sind da ein paar steuerliche Implikationen zu berücksichtigen.
Interessant. Die dritte Aussage lautet, der Nießbrauch kann auch an Unternehmen oder juristische Personen vergeben werden.
Ja, ist möglich. In der Praxis kommt es aber erfahrungsgemäß eher seltener vor.
Der Nießbrauch kann auch mit einer Schenkung oder Erbschaft kombiniert werden.
Ja, wobei der Schenkungsfall ist, glaube ich, der wesentlich bekanntere Fall, dass man halt sagt, okay, ich schenke eine Immobilie, behalte mir den Nießbrauch zurück, schenke ein Depotvermögen, behalte mir den Nießbrauch zurück. Grundsätzlich kann man den Nießbrauch an auch an einem Nachlass bestellen. Das kommt in der Praxis aber sehr, sehr selten vor. Mhm.
Und die letzte Aussage lautet, der Staat mag den Nießbrauch nicht, weil er Steuern spart.
Das ist zutreffend. Der Nießbrauch ist halt eine beliebte Möglichkeit, um effektiv eine Nachfolge steueroptimiert zu planen. Und ja, immer da, wo Steuereinnahmen fehlen, kann man die Aussage schon nachvollziehen.
Mhm. Interessant. Ja, da haben wir jetzt schon mal einiges auf jeden Fall gehört, was so mit dem Nießbrauch zusammenhängt, worum es geht. Mich würde trotzdem zum Einstieg nochmal interessieren, Nießbrauch im steuerlichen Kontext, was genau ist Nießbrauch? Das kannst du uns bitte einmal kurz erläutern. Und wo begegnet dir das Thema in der Praxis denn am häufigsten?
Gerne. Also Nießbrauch ist quasi das Recht, was man sich zurückbehält. Und in der Regel ist ein Nießbrauch so ausgestaltet, dass man zum Beispiel sagt, ich übertrage die Immobilie an meine Kinder frühzeitig und behalte mir aber doch das Recht zurück, einen sogenannten Vorbehaltsnießbrauch, die Mieterträge laufend noch zu vereinnahmen. Und in dem Kontext wird dann der Nießbrauch als wertmindernder Posten abgezogen. Gleichzeitig habe ich aber auch schon die Immobilie übertragen. Und die Kinder haben, wenn diese Immobilie, sage ich mal, in 10 Jahren mehr wert ist, haben ja diese Wertsteigerung bereits schon in ihrer Vermögenssphäre. Wenn ich die Immobilie nicht übertragen hätte, dann müsste ich diese Wertsteigerung später ja auch noch versteuern, wenn ich die Immobilie schenke.
Okay, und wo begegnet dir das Thema so in der Praxis am häufigsten? Also ist das auch ein Thema, mit dem du viel zu tun hast oder eher nicht so? Wie sieht es da aus?
Ich würde mal sagen, der Klassiker kommt wirklich auch bei mir am regelmäßigsten vor. Das ist der Nießbrauch an Immobilienvermögen. Mhm. Jetzt dadurch, dass ich als Syndikussteuerberater bei einer Tochtergesellschaft der Nationalbank in Essen tätig bin, kommt natürlich das Thema Nießbrauch-Depot auch häufig auf die Agenda, was vielen nicht bewusst ist. Das heißt, dass ich die gleiche Gestaltung anstatt mit einer Immobilie mit einem Depot machen. Das heißt, ich übertrage ein Depot und insbesondere jetzt in der aktuellen Entwicklung, wo die Kurse weit unten sind, ist das eine beliebte Variante zu sagen, okay, ich übertrage jetzt zu niedrigen Kursen und nehme das Potenzial für eine hohe Kursentwicklung noch mit, was die Kinder dann direkt in ihrer Vermögenssphäre vereinnahmen.
Okay, spannend. Es gibt ja auch den Begriff oder dieses Konzept des Wohnrechts. Was ist denn genau der Unterschied zwischen Nießbrauch und Wohnrecht und was macht vielleicht an welcher Stelle mehr Sinn? Kann man das sagen?
Das Wohnrecht ist vielmehr ein beschränkter Nießbrauch, weil bei einem Wohnrecht behalte ich mir das Recht zurück, in dieser Wohnung zu wohnen. In der Regel macht man das zum Beispiel, wenn die Eltern in dieser Immobilie selbst leben und gar kein Interesse daran haben oder die Planung nicht vorsieht, dass diese Immobilie später mal verkauft wird und ich die Mieteinnahmen realisieren möchte oder vereinnahmen möchte für diese Immobilie. Dahingehend ist der Nießbrauch das Recht, wirklich vollumfänglich die Erträge zu erzielen. Und das macht man meist, wenn wir eine fremdvermietete Immobilie haben. Das heißt gar keine Eigennutzung.
Da hast du schon fast so ein bisschen die Antwort meiner nächsten Frage vorweggenommen. Welche Rolle spielt der Nießbrauch denn bei der vorweggenommenen Erbfolge? Also wenn Eltern Immobilien schon zu Lebzeiten übertragen, was ist da zu beachten?
Also man hat generell ja immer das Problem, dass wenn wir ein großes Immobilienvermögen haben, wir regelmäßig einen hohen Wert haben, insbesondere von der steuerlichen Bewertung hinterher. Und dieser Wert liegt ja gar nicht an Liquidität vor. Also ein einfacher Vergleich, wenn ich ein Unternehmen für 1 Million Euro verkaufe, habe ich 1 Million Euro, um Steuern zu bezahlen. Wenn ich ein Depot im Wert von 1 Million Euro verschenke, dann habe ich hinterher die Möglichkeit, das Depot zu verkaufen, um die Schenkungssteuer zu bezahlen. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe ein großes Immobilienvermögen, dann habe ich nicht mal einfach die Möglichkeit, dieses Immobilienvermögen zu verkaufen, sondern ich muss wirklich frühzeitig anfangen, darüber nachzudenken, okay, über welche Werte reden wir? Wie ist meine statistische Lebenserwartung auch noch? Das heißt, wie häufig kann ich diesen Freibetrag alle 10 Jahre in Anspruch nehmen? Mhm. Und dann ist der Nießbrauch wirklich sehr beliebt zu sagen, okay, da der einen wertmindernder Faktor darstellt, dass wir sagen, okay, wir gestalten diese Nachfolge mit einem Nießbrauch, um den Wert zu senken für die Erbschaftssteuer bzw. Schenkungssteuer.
Mhm. Was passiert denn mit dem Nießbrauch, wenn der Nießbraucher stirbt oder ins Pflegeheim muss?
Wenn der Nießbraucher stirbt, entfällt er ersatzlos in der Regel. Mhm. Wenn er ins Pflegeheim geht, wird sich der Nießbrauch fortsetzen. Das heißt, er vereinnahmt weiter die Erträge, die dann zum Beispiel zur Begleichung des Pflegeheims genutzt werden können. Man kann aber auch, und das ist in der Praxis auch beliebt, wenn wir zum Beispiel Ehegatten haben und dem Senior gehört die Wohnung und er überträgt die hinterher mit einem Vorbehaltsnießbrauch an seine Kinder. Mhm. Das heißt, dass man sich das Recht zurückbehält, diese Wohnung auch noch so zu nutzen, wie man das möchte, dass man das kombiniert mit einem sogenannten Zuwendungsniesbrauch für seine Frau, weil wenn er verstirbt, endet der Niesbrauch. Das heißt, das Recht, diese Wohnung zu nutzen. Und weil man dieses Recht ebenfalls einer Lebenspartnerin dann zuwenden möchte, kombiniert man das mit einem Zuwendungsniesbrauch, aufschiebend bedingt auf den eigenen Tod.
Klingt komplex.
Ist es.
Ja, tatsächlich habe ich das auch gerade gedacht, weil oft geht es uns so in der Vorbereitung, wir kommen ja nicht aus dem Steuerrecht, dass wir dann merken, oh, das ist ganz schön komplex und man versteht dann doch ganz gut in der Folge, worum es geht. Aber Niesbrauch, muss ich sagen, habe ich mir überhaupt nicht so komplex mit so vielen Feinheiten vorgestellt. Das ist ja doch auf jeden Fall, ja, mehr als ich dachte, mehr Möglichkeiten, genau wie Frank schon sagte, bietet einen großen Spielraum, ne?
Ja, also es gibt halt viele Themen hinterher schlussendlich zu berücksichtigen, aber es ist genauso wie ein Testament. Viele gucken im Internet, googeln mal so ein bisschen, okay, wie sieht ein Testament aus? In der Regel stößt man dann auf das Berliner Testament, das heißt erstmal sich gegenseitig Erben einsetzen. Ja. Das kann man machen, das ist halt nie das Optimale und so ist es auch beim Niesbrauch hinterher. Es kommt immer drauf an, was möchte man und was ist möglich. Und häufig ist es so, dass zum Beispiel so Übertragungsverträge gar nicht die Möglichkeiten voll ausschöpfen, weil zum Beispiel der Übertragene gar nichts von diesen Möglichkeiten gewusst hat. Und da ist halt immer der Ansatzpunkt für einen Berater zu sagen, okay, ich informiere meinen Mandanten vollumfänglich über dieses Thema. Damit darauf basierend schlussendlich hinterher auch eine Entscheidung getroffen werden kann, mit der man sich selbst wohlfühlt und in der man sich selbst auch von dem zukünftigen Prozedere wiederfindet.
Ja, meistens eine gute Idee, sich bei solchen Themen beraten zu lassen. Ne? Ich würde jetzt gerne mal zu dem Blog kommen, welche Vorteile ein Niesbrauch mit sich bringt. Genau, welche steuerlichen Vorteile gibt es da? Und ja, oder erstmal zu der Frage vielleicht, genau, welche steuerlichen Vorteile bringt ein Niesbrauch?
Steuerliche Vorteile in dem Zusammenhang, dass er als wertmindernder Faktor berücksichtigt wird. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich eine Immobilie im Wert von 1 Million Euro habe und ich sage zum Beispiel, okay, diese Immobilie ist fremdvermietet und wirft einen Mietertrag von 1.000 Euro pro Jahr ab. Und dann würde ich gucken, okay, diese 1.000 Euro, wie sieht meine eigene statistische Lebenserwartung aus? Und da gibt es einen Vervielfältiger. Das wird immer zum 1.1. eines jeden Jahres ermittelt, vom BMF bekannt gegeben. Und dieser Niesbrauch wird dann hinterher mal der statistischen Lebenserwartung, die kapitalisiert ist, multipliziert und dann von dem Wert der Immobilien Abzug gebracht. Und die Differenz muss ich hinterher schlussendlich mit Schenkungssteuer versteuern, sofern ich die Immobilie halt unter Niesbrauchsvorbehalt übertrage. Das heißt, ein sehr starker Liquiditätsvorteil dadurch, dass die Schenkungssteuer, die darauf anfällt, wesentlich geringer ist. Und je früher ich übertrage, desto höher ist meine statistische Lebenserwartung, desto höher ist auch der Niesbrauch und im Gegenzug, desto weniger Wertsteigerung hat die Immobilie ja noch, die im Zweifel in den nächsten 30 Jahren ja noch mehr wert wird.
Ich muss mal ganz kurz zwischenfragen, wie ist denn die statistische Lebenserwartung?
Ich glaube, da dürften wir, für Frauen sieht es immer ein bisschen besser aus, deswegen muss ich dich an der Stelle leider enttäuschen, Frank. Aber ich glaube, da dürften wir so knapp bei 83 Jahren bei Männern sein. Wenn ich mich recht entsinne, müsste ich aber selbst einmal reingucken.
Okay, da mache ich mir dann Hoffnung, da habe ich noch ein paar Jährchen.
Du hast definitiv noch viele Jahre.
Statistisch. Entdecke deine Chance als Beratungsstellenleiterin bei der VLH. Flexible Zeitanteilung, freie Standortwahl, Top-Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. Nebenberuflich oder in Vollzeit? Deine Wahl. Werde Teil unseres gut vernetzten Teams. Onboarding und Starterhilfe inbegriffen. Jetzt bei vlh.de/steuerkarriere bewerben. VLH. Hier bist du die Nummer 1.
Genau, nochmal, einmal nochmal konkret, jetzt der Fokus auf Mietobjekte. Wer versteuert also die Mieternamen beim Niesbrauch?
Derjenige, der sie vereinnahmt. Das heißt, wenn ich halt als Eigentümer diese Immobilie an meine Kinder übertrage und behalte mir selbst den Niesbrauch zurück, dann würde ich als damaliger Eigentümer und jetzt als Niesbraucher, würde ich diese Einkünfte versteuern.
Verstehe, okay. Wie lässt sich Nießbrauch jetzt vielleicht strategisch in der Vermögensnachfolge einsetzen? Wie berät man da? Was schaut man sich genau an?
Schlussendlich startet das Ganze eigentlich immer mit einer Status Quo-Analyse. Das heißt, man schaut sich an, okay, was haben wir eigentlich an Gesamtvermögen? Wie ist das Vermögen auch verteilt? Das heißt, haben wir potenzielle Liquiditätsprobleme? Und dann macht man immer ein sogenanntes Sterben auf Probe. Das heißt, wenn man jetzt verstirbt, was würde hinterher an Steuerbelastung anfallen? Und das gibt hinterher einen sehr guten Aufschluss darüber, wo man aktuell steht. Und darauf basierend spricht man dann halt verschiedene Szenarien durch, verschiedene Möglichkeiten. Und schlussendlich dieses ganze Nachfolgethema ist halt immer, man arbeitet mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, keiner kann ja hinterher sagen, dass diese Lebenserwartung wirklich 1:1 so eintritt. Mhm. Und es muss natürlich auch immer berücksichtigt werden, okay, wenn ich so einen Nießbrauch übertrage, was ist, wenn die Person, an die ich es übertrage, vorverstirbt? Das sind alles Themen, die man halt in so einer Beratung vollumfänglich berücksichtigen muss, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich Szenarien, nur weil sie ein bisschen unwahrscheinlicher sind, komplett außen vor lasse, wenn sie hinterher doch eintreten und dann das Worst-Case-Szenario vorliegt. Und ja, da muss man halt wirklich strukturiert rangehen. Viele Emotionen spielen natürlich bei dem Thema Nachfolge insgesamt mit rein, weil insbesondere die ältere Generation, denen geht es gar nicht darum, wer die Mieterträge vereinnahmt, sondern da ist das ein höchst emotionales Thema. Wer steht denn überhaupt im Grundbuch drin?
Mhm. Ja, und Sterben auf Probe, das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon. Das klingt so nicht so schön, aber niemand beschäftigt sich eben gerne mit seinem eigenen Ende. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, ne? Dass man sich rechtzeitig darum kümmern muss, wenn es einem noch gut geht und sich dann auch mit dem eigenen Ende schon mal ein bisschen beschäftigen.
Ja, also ich kann es nachvollziehen, dass man sich ungern mit so einem Thema beschäftigt. Das wäre, glaube ich, auch gelogen, wenn irgendjemand was anderes behaupten würde. Man muss nur ganz klar sagen, warum macht man so eine Nachfolgeplanung? Meistens geht es ja darum, okay, man möchte, dass das Lebenswerk, was man sich an Vermögen aufgebaut hat, erhalten bleibt. Andererseits möchte man aber auch Streitigkeiten in der Familie vermeiden. Und was ist das Szenario, wenn so eine Nachfolgeplanung nicht erfolgt und wenn sowas ungeplant in die nächste Generation übergeht? Da sind wir so bei dieser klassischen Aussage, bei Geld
beendet Spaß auf.
Richtig. Ja. Und das passiert dann halt auch tatsächlich im Worst-Case-Szenario immer in der Praxis. Und davor möchte man seine Kunden und Mandanten halt schützen, indem man sowas frühzeitig anstößt, unangenehme Fragen stellt, diese unangenehmen Fragen aber halt auch klärt, beantwortet und eine Lösung aufzeigt. Das heißt, Sinn und Zweck des Beraters ist ja nicht zu sagen, wenn du stirbst, hast du ein Problem. Sondern Sinn und Zweck des Beraters und auch Aufgabe des Beraters ist ja zu sagen, das tritt ein, wenn wir jetzt nichts machen. Das sind die Möglichkeiten. Und dann mit dem Mandanten, mit dem Kunden einen vernünftigen Weg zu entwickeln, wo er sich halt auch wiederfindet. Und das ist im Zweifel nicht immer der steuerlich beste und günstigste Weg, sondern der Weg halt, womit man sich jeden Abend ins Bett legen kann und sagen kann, es ist alles geregelt.
Ja, und wenn was mit Sicherheit eintritt, dann der Tod irgendwann.
Das ist zutreffend.
Genau. Sag mal, welche Risiken und Stolperfallen gibt es denn? Kann man sich da eventuell sogar vielleicht Nachteile einhandeln, wenn man es nicht richtig ausbaldowert, sage ich jetzt mal?
Also man muss halt einmal auf den Vermögensgegenstand gucken, den man dort unter Nießbrauchsvorbehalt übertragen möchte. Wenn wir im Bereich Immobilien sind, dann haben wir eigentlich immer so die Problematik eher, wer trägt jetzt welche Aufwendungen? Wie sieht's auch mit der zukünftigen Abschreibung auf? Das sind eher so die Themen. Beim Nießbrauch an einem Depotvermögen ist das eigentlich das unkomplizierteste, aber auch in der Praxis das, was am seltensten vorkommt, weil die meisten Berater kennen dieses Thema gar nicht. Ist jetzt bei uns, dadurch, dass ich vorhin schon gesagt hatte, dass ich bei einer Tochtergesellschaft der Bank bin, kommt dieses Thema bei uns halt häufiger auf. Das ist sehr gut zu gestalten und wird häufig unterschätzt, wie viel Potenzial da dran steckt. Wo es dann wieder schwieriger wird, ist Nießbrauch an Personengesellschaftsanteilen. Das ist von der Rechtslage sehr schwierig. Und was schwierig ist, aber was gleichzeitig auch ein hohes Potenzial bildet, ist Übertragung an minderjährige Kinder.
Ah, okay.
Weil da darf eine lediglich rechtlich vorteilhafte Stellung auf die Kinder übergehen. Und da muss man sehr vorsichtig sein und sehr viel Fingerspitzengefühl haben, damit man das rechtssicher hinterher beraten kann.
Mhm. Mhm. Sag mal, hast du schon mal erlebt, dass ein Nießbrauch vor Gericht gelandet ist? Und wenn ja, was ist dabei rausgekommen?
Nein.
Gott sei Dank nicht.
zum Glück keiner von meinen Gestaltungen. Natürlich kann das mal vorkommen, dass man sich mit dem Finanzamt über den Wert des Nießbrauches, also den man da in Abzug gebracht hat, hinterher streitet. Ich musste da bislang keine Diskussion mit den Finanzämtern führen, sondern es wurde bislang immer anerkannt. Aber das kann durchaus vorkommen. Es kommt halt immer darauf an, wie sehr lehnt man sich, um es mal so salopp zu sagen, aus dem Fenster bei der Berechnung des Nießbrauches. Also es gibt ja nicht den Jahreswert. Mhm. Zum Beispiel die Finanzverwaltung sagt, der Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Bei starken Schwankungen hat auch mal ein FG gesagt, okay, wir können auch die letzten 5 Jahre nehmen. Und dann sind wir ja schon in der Konstellation, dass wir sagen, okay, mit der Corona-Pandemie, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, was nehmen wir da jetzt als Zeitraum? Was ist denn ein Durchschnitt der letzten Jahre? Ist der denn realistisch? Mhm. Und da sind halt viele Themen, wo man halt verschiedene Auffassungen vertreten kann. Und das kann halt durchaus mal ein Thema sein, wo man dann mit dem Finanzamt in die Diskussion einsteigt. Da muss man halt wirklich individuell gucken.
Mhm. Hat sich der Umgang mit dem Nießbrauch in den letzten Jahren irgendwie verändert? Oder siehst du da auch künftig noch Änderungen? Oder ist das alles wie vor 20, 30 Jahren? Gibt es da wenig Bewegung?
Also es gibt schon auch steuerlicher Natur eine Entwicklung bei dem Nießbrauch. Die sind jetzt nicht so gravierend, dass ich sagen würde, okay, da starten wir irgendwie komplett neu und es hat sich komplett verändert. Der Umgang mit dem Nießbrauch ist, glaube ich, so ein bisschen das, was viel mehr ausschlaggebend ist, weil mehr und mehr Leute mit der Digitalisierung beschäftigen sich auch mit dem Thema. Man merkt, dass das Thema jetzt häufiger auch angesprochen wird von Jüngeren. Und mit Jünger meine ich halt nicht erst mit 80, okay, dass man sich über Nachfolge Gedanken macht. Das merkt man schon, dass mehr der
Fokus... Was für ein Alter ist es? Wo geht's jetzt los? Was würdest du sagen? Nicht mit 80, mit 50, mit 40?
Also der jüngste Mandant, den ich hatte, der war Mitte 20 und der hatte sich Gedanken drüber gemacht, weil er ist relativ früh Vater geworden und hatte sich Gedanken drüber gemacht, okay, wie kann ich bereits Vermögen auf meine Kinder übertragen. Der war damals in der IT-Branche und hatte sehr gute Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen und deswegen war da auch schon mit Mitte 20 ein beachtliches Vermögen. Mhm. Aber grundsätzlich muss man halt sagen, je früher man dieses Thema angeht und je mehr Aufmerksamkeit man auf dieses Thema lenkt, desto früher fangen die Leute an, darüber nachzudenken, desto mehr Möglichkeiten existieren. Deswegen würde ich schon sagen, dass das Thema Nachfolgeplanung so sukzessive immer früher angesprochen wird, was ich persönlich sehr gut finde. Mhm. Aber das ist ein Prozess, der dauert. Also es wird nicht plötzlich das durchschnittliche Alter von, sag ich mal, 70 auf 40 wandern, sondern es wird eine extrem lange Zeit dauern, bis dieses Thema mal an einem Zeitraum angelangt ist, dass man sagt, okay, mit Anfang 20 macht sich jeder Gedanken mal über sein Testament, weil passieren kann jedem was, unabhängig vom Alter, eine Patientenverfügung und, dass man sich frühzeitig über solche Themen Gedanken macht. Ich glaube, das dauert noch.
Mhm. Ab welchen Vermögenswerten beschäftigt man sich denn mit Nießbrauch? Kannst du da was zu sagen? Muss man da schon eine Menge Geld auf dem Konto haben oder viele Immobilien, damit das überhaupt ein relevantes Thema ist?
Jein. Also natürlich muss man halt sagen, die meisten sind ja erst bereit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man sagt, okay, wir reden hier über eine gewisse Erbschaftsschenkungssteuer, die entstehen wird und man möchte diese Steuer reduzieren. Jetzt kann man einerseits immer sagen, okay, dafür müsste die Person das mal selbst durchrechnen, wie viel Erbschaftssteuer entsteht. Das ist mit der Bewertung der Vermögenswerte immer so ein bisschen schwierig. Aber selbst bei einer Immobilie, sagen wir mal so, Senior, alleinstehend, hat ein Kind, Immobilie ist 300.000 Euro wert. die könnte man jetzt hinterher steuerfrei vererben, weil liegt unter dem Freibetrag von 400.000 Euro. Mhm. Wir wissen ja aber nicht, wann tritt der Tod ein? Hat die Immobilie in dieser Zeit nicht vielleicht eine Wertsteigerung auf über 400.000 Euro? Da sind so viele Variablen drin, dass ich sagen würde, das macht unabhängig vom Vermögen Sinn, darüber nachzudenken. Weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich übertrage ein Aktiendepot, das hat ja eine enorme Kurssteigerung. Das heißt, wenn ich es jetzt habe und ich behalte es 30 Jahre noch, dann reden wir über ganz andere Werte wieder, die ich übertrage. Und deswegen ist das immer schwierig einzuschätzen. Lieber kann man frühzeitig drüber nachdenken und kommt zu dem Ergebnis, okay, wir brauchen gerade nichts machen, als ich denke zu spät drüber nach und merke, ich habe ein Problem.
Absolut. Ja. Ja, sehr spannend. Ich schaue mal zu dir rüber, Franzi. Hast du noch Themen? Weil ich bin bei mir schon eigentlich fast durch.
Ich bei mir auch.
Genau. Und hast du noch Hinweise für uns?
Ich habe den Hinweis, den ich gerne weitergeben möchte, dass am 2.6. eine Online-Veranstaltung der NWB-Akademie stattfindet, wo Matthias auch Referent ist, mit dem Titel Niesbrauch Übertragungen in der Beratungspraxis. Und das verlinken wir wie immer in den Shownotes.
Genau. Ja, und das war's heute eigentlich schon mit der ersten Videofolge für euch hier aus unserem Studio. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Bewertung oder empfehlt unseren Podcast an eure Kolleginnen und Kollegen. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an dich, Matthias. Schön, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Thema, würde ich mal fast sagen.
Ja, ich glaube, die Themen gehen uns ja tatsächlich auch nicht aus. Und dann würde ich sagen, auch an dich, Franzi, viele Grüße nach München und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Yep.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ein komplexer Fall, ein Labyrinth aus Steuergesetzen, alle Rätsel noch, doch du siehst die Lösung ganz klar vor dir. Genau das macht einen echten Steuerprofi aus. Aber was, wenn du noch mehr bewegen könntest? Internationale Mandate, vielfältige Branchen, innovative Tools. Bei Deloitte gestaltest du die Zukunft der Steuerwelt. Strategisch, digital, kompetent. Bist du bereit für deinen nächsten Karriereschritt? Dann nimm das Steuer in die Hand. Mehr Infos in den Shownotes.